Moin, willkommen beim Stecker-Checker. In dieser Folge, die ist quasi das zweite Bau-Update, sind wir aber gar nicht direkt auf der Baustelle, sondern ich bin im Call mit Torben Ledermann, der Koryphäe auf YouTube, was das Thema KNX angeht. Und da ich echt noch Einsteiger in dem Thema bin und wir jetzt gerade die großen Entscheidungen auf der Baustelle treffen müssen, wo, wie, welche Strippen gezogen werden, habe ich gedacht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mich mit dir mal kurz zu schließen. Moin Torben, schön, dass du uns zugeschaltet bist hier.
Ja, moin Christoph, erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich riesig gefreut. Genau, du hast gesagt, du hast so ein paar Fragen zum Thema KNX. Danke für die super Anmoderation. Schieß einfach mal drauf los, würde ich sagen. Ne?
Genau, also erstmal, um dich so ins Bilde zu setzen, wir planen ja da oben einen Coworking Space, das sind so 140 Quadratmeter, verschiedenste oder 170 sogar mit einem Lager, verschiedenste Büros. Und der Plan ist einmal, weil wir es einfach ausprobieren wollen, tatsächlich da so ein bisschen verschiedene Lösungen einzusetzen, sei es kabelgebundenes KNX, vielleicht auch teilweise in Räumen kabelloses KNX und vielleicht das auch sogar kombinieren nachher mit anderen Smart-Home-Lösungen. Und aber gerade bei dem kabelgebundenen KNX sind bei mir noch sehr große Fragezeichen. Also ich war jetzt ja auch gerade auf der LTV unterwegs, da haben wir uns ja auch kurz getroffen und habe da mir so die ein oder anderen KNX-Stände angesehen und habe immer nur diese großen Schaltschränke gesehen, sahen aus quasi wie so ein Sicherungskasten und es ging viel um diese Datenleitungen in grün, die müssen irgendwie bei uns verlegt werden, aber so richtig habe ich noch gar keinen Plan, was bedeutet es jetzt, auch wenn ich meinem Elektriker quasi Bescheid sage, so wir wollen da KNX reinlegen. Welche Implikationen hat das für mich als Nutzer und in der Planung jetzt schon?
Ich würde, glaube ich, erstmal ganz zum Einstieg so ein bisschen ganz grob anfangen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe mich nämlich gar nicht vorgestellt.
Stimmt, mach mal,
genau. Torben Ledermann. Genau, Torben Ledermann, mein Name. Ich habe einen YouTube-Kanal zum Thema Gebäudeautomation mit dem Fokus eben auf KNX. Bin auch als Systemintegrator unterwegs im Bereich KNX. Und genau, da bist du ja auf mich zugekommen und hast gesagt, hier, wir haben da so ein bisschen was vor. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, genau. KNX vielleicht erstmal grundsätzlich, was ist das eigentlich am Ende vom Tag? Letzten Endes ist es eine Lösung für die Gebäudeautomation. Also es ist zum einen, ich sag mal, ein Protokoll, also wie die Geräte miteinander kommunizieren. Aber es ist eben an der Stelle noch mehr, weil eben es an der Stelle ein offener Standard ist. Insofern, dass da über, ich glaube, 500 Hersteller sind es inzwischen dran beteiligt.
Krass,
sind.
Okay.
Also die Idee ist dahinter halt wirklich, dass du nicht ein System einsetzt, was jetzt nur von Hersteller A kommt. Wenn der irgendwann mal sagt, er hat keine Lust mehr auf das Thema oder du sagst, naja, vielleicht zum Beispiel die Taster oder so weiter gefallen dir nicht so ganz, hast du halt bei KNX den Vorteil, du kannst aus 500 Herstellern frei auswählen, was dir gefällt und kannst dann eben, ich sag mal, drauf loslegen und losinstallieren.
Im Prinzip ja so etwas, was wir in der kabellosen Smart-Home-Welt noch nicht so richtig haben, oder? Also ich glaube, Meta versucht es so ein bisschen, das zu werden, dass es quasi egal welcher Hersteller und alles kann miteinander irgendwie mit einem Protokoll sich verstehen. Aber so richtig hat man das Gefühl, funktioniert es da noch nicht so 100%, was man bei KNX anscheinend schon geschafft hat, oder?
Ja, das ist ein anderer Ansatz, wie KNX gestartet ist, sage ich mal. Also es ist nicht als reines oder als typisches Smart-Home-System gestartet. Den Begriff gab es, glaube ich, damals auch noch gar nicht. Gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Sondern es ist eher ein System für richtig, ich sag mal, professionelle Gebäudeautomation. Also auch im gewerblichen Kontext und hat sich von da aus dann aber eben auch in den Bereich Smart Home weiterentwickelt. Und von daher kommt eben auch dieser Gedanke mit dem Thema Herstellerneutralität bzw. Herstelleroffenheit. Du hast es angesprochen, Thema Meta ist so im Bereich Smart Home der prominenteste Vertreter, wenn es da um dieses Thema geht. Klar, gibt noch Zigbee und Z-Wave, aber Meta hat sich das ja so auf die Fahne geschrieben. Kann man so ein Stück weit mit vergleichen, aber halt mit dem Unterschied, Meta ist rein eine Funklösung. Und auch da braut am Ende doch wieder jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Süppchen.
Ja.
Und das hast du halt in KNX nicht, weil du hast zum Beispiel auch eine einheitliche Inbetriebnahme-Software. Ne? Also du hast nicht, jeder Hersteller sagt, so und so nimmst du das Gerät jetzt bei mir in Betrieb und Hersteller B sagt wieder, so machst du es hier, sondern das ist eine Software, mit der nimmst du alle Geräte später in Betrieb und vernetzt die miteinander.
Und diese eine Software, ist das eine Open-Source-Lösung? Gehört das irgendwie einer KNX Foundation oder wie ist so dieser Überbau sozusagen? Wer organisiert das? Wer programmiert die Sachen?
Guter Punkt. Also die ETS ist das, nennt sich die Software, Engineering Tool Software. Die ist kein offenes System oder kein Open Source Produkt, wird von der KNX Association verwaltet. Also die nimmt da die ganze Entwicklung vor an der Software, aber in dieser KNX Association sind eben auch alle 500 Mitglieder irgendwo mit beteiligt und können da ihren Input liefern, wo, in welche Richtung muss die Software sich weiterentwickeln. Das hat auf der einen Seite seine Vorteile, hat aber auch so seine Problemchen, weil es dauert halt ein bisschen länger, bis sich 500 Hersteller koordiniert haben. Aber man ist da auf jeden Fall, auch was neue Techniken angeht, auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, cool. Okay, dann wenn wir jetzt konkret also überlegen, bei uns da oben in der Etage, der Elektriker war jetzt schon da, hat den Hausanschluss quasi schon mal hingelegt. Strom ist zumindest im Sicherungskasten angekommen, aber dann geht es jetzt ja natürlich darum, irgendwie die einzelnen Räume müssen versorgt werden, Steckdosen, Beleuchtung und so weiter. Kann ich das erstmal ganz normal machen und kümmere mich dann um KNX oder muss ich an diesem Punkt jetzt schon KNX berücksichtigen?
Am besten sogar noch davor, nämlich in der Planungsphase schon. Wenn du dir Gedanken drüber machst, hast du ja an der Stelle schon, dass du die Gebäudeautomation einsetzen willst. Jetzt in dem Fall hast du dich für KNX entschieden. Und ich sag mal, die klassische oder konventionelle Elektroinstallation oder wie man es vielleicht auch aus den Funkbereichen kennt, ist ja, ich habe meine Zuleitung, mit der gehe ich raus, gehe zum Beispiel ins Büro oder ins Schlafzimmer, wo auch immer, und verteile das dann auf Steckdosen und Beleuchtung. Das ist so der Standardfall, was weiß ich, ein 5x25, 5x15, sowas in die Richtung, je nachdem, was da am Ende dranhängt. Das hast du in KNX so ein Stück weit anders. Da hast du nämlich, klar, du brauchst einmal die Zuleitung in deinen Raum und dann solltest du dir aber vorherein schon Gedanken darüber machen, was willst du am Ende in dem Raum schalten? Ist es wirklich nur das Licht? Ist es vielleicht auch irgendwelche Steckdosenkreise, jetzt gerade wenn man irgendwie im Büro unterwegs ist oder irgendwas noch zusätzlich abschalten will etc., dann macht es Sinn, das Ganze zentral in die Verteilung zu ziehen, also als separate Leitung, um von da aus eben die Schalthandlung oder das Schalten durchzuführen. Weil das ist der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Meta und KNX ist oder kann sein, dass KNX einen zentralen Ansatz hat. Also sagen wir es mal so, die Intelligenz ist zwar schon dezentral auf ganz vielen verschiedenen Geräten verteilt, aber du gehst eher dazu über und sagst, du hast in deiner Verteilung die ganzen Komponenten sitzen und von da aus schaltest du dann die Beleuchtung in den Räumen, die Steckdosen in den Räumen.
Bedeutet aber, dass ich tatsächlich also für jede Leuchte, für jede Steckdose eine Leitung extra von da bis zum KNX-Kasten sozusagen ziehe. Nicht nur diese grüne Datenleitung, um das quasi smart zu machen, sondern wirklich Strom draufgeben auf die Steckdose, ja oder nein, alle drei Adern sozusagen müssen komplett bis zum KNX-Aktor sozusagen in den Schrank zurückgehen.
Genau, also ich würde es mal ein bisschen konkreter machen, wenn du jetzt sagst, du hast ein Büro, hast da eine Beleuchtung, die du schalten willst und hast noch zwei Steckdosenkreise, die du schalten willst, dann brauchst du irgendwie die Möglichkeit, diese drei Geräte aus der Verteilung heraus schalten zu können. Das heißt, du brauchst drei Adern, also drei Kupferleitungen oder drei Adern innerhalb von der Leitung zum Schalten. Das heißt, da kannst du dir dann Gedanken machen, dass du zum Beispiel in 5x15 oder 5x25, also als eine Leitung legst und hast dann im Prinzip drei Adern, die du schalten kannst. In so einem Fall wird man es aber typischerweise eher so machen. Du machst eine Zuleitung für die Beleuchtung, zum Beispiel 3x15, machst noch eine Zuleitung für die Steckdosen, 5x25 als Beispiel, und dann hast du eben dein Kabel für die Beleuchtung, was du aus der Verteilung herausschalten kannst, und hast dann nochmal ein Kabel für die Steckdosen, wo du dann typischerweise so nochmal zwei Adern hast von diesen 5x15, die du schalten kannst.
Okay, also wird sich unser Elektriker schon ein bisschen auf mehr Kabelstrecke einstellen müssen sozusagen. Also es ist schon ein paar mehr, wird nachher ein dickeres Bündel, was quasi von Raum zu Raum gehen muss.
Genau, also typischerweise, oder ist es oftmals so, dass du dann in der Regel ja mehr NIM-Leitungen hast, also die typischen Stromleitungen, als jetzt, wenn du ganz klassisch konventionell installierst.
Und wann kommen dann jetzt diese grünen KNX-Leitungen ins Spiel?
Guter Punkt. Das ist dann immer dann, wenn Sensorik angeschlossen werden soll. Also alle Geräte, die du miteinander über KNX vernetzen willst, die werden an diese grüne Busleitung angeschlossen. Und die ist im Gegensatz dazu total simpel zu verlegen. Da kannst du nämlich, oder wird oftmals das gemacht, du gehst aus der Verteilung mit der grünen Busleitung raus, fährst alle Räume nach und nach an, also machst eine typischerweise Bus-Topologie und gehst mit dem letzten Kabel dann wieder zurück in die Verteilung. Das legst du dann aber nicht auf.
Okay, ich baue einen Ring, aber schließe den quasi am Ende gar nicht.
Richtig, genau. Also es ist, ich sag mal, wie bei Netzwerktechnik, da solltest du ja auch niemals einen Loop bauen. Mhm. Ansonsten wird's hässlich und genauso ist es in KNX auch.
Okay, warum geht man dann trotzdem wieder zurück bis zum Kasten?
Naja, sollte zum Beispiel irgendwann mal ein Kabel kaputt gehen oder angebohrt werden, dann hast du das zweite Ende noch in der Verteilung und kannst es auflegen und hast so bei einem einfachen Fehler ja die Möglichkeit, das Ganze schnell zu lösen, ohne jetzt irgendwie neue Kabel ziehen zu
müssen. Okay, dann hätte ich quasi irgendwo in der Mitte quasi meinen Fehler, trenne das Kabel durch und mache einmal von linker Seite und einmal von rechter Seite ansteuern.
Genau, richtig.
Also wenn ich jetzt eine Steckdose habe, die habe ich mit einer eigenen Leitung bis zum Aktor in den Schrank gelegt, dann muss die aber nicht noch zusätzlich eine grüne Datenleitung bekommen, oder?
Nein, genau. Weil der Aktor, der diese Steckdose schaltet, das sind typischerweise solche Geräte, die du in die Verteilung reinbaust, reine Einbaugeräte. Und der schaltet dann letzten Endes die Steckdose, da ist ein Relais drin, was schaltet. Und der ist angeschlossen an KNX.
Und der Lichtschalter oder Steckdosenschalter, den ich jetzt vielleicht bei mir neben die Tür setze, der wird mit was für einer Leitung angeschlossen?
Mit der grünen Busleitung.
Da dann nur die grüne, okay. Also da, Bewegungsmelder, genau, Anwesenheitssensoren, dann halt so ein Schalter. Wie ist es, Thermostate, einmal die aktiven Thermostate, die bei einer Heizung auf- und abdrehen können und dann aber auch so ein Raum Thermostatsteuerung. Wie sieht's da aus?
Im Grunde genommen gilt bei allem erstmal, die grüne Busleitung reicht. Mhm. Also bei, ich sag mal, 90% der Geräte oder 99% der Geräte. Es kann sein, jetzt gerade zum Beispiel bei Displays, was du jetzt eben gerade ansprichst, oder Touch-Displays oder sowas in die Richtung, dass die nochmal zusätzlich 24 Volt brauchen.
Okay, klar.
Aber ansonsten, der klassische Taster oder klassische Bewegungsmelder, der hat einfach nur den Anschluss an die schwarz-rote Klemme, an die KNX-Klemme, also die an der Busleitung sitzt und wird darüber sowohl über ja, Strom versorgt, als auch die Kommunikation findet dann darüber statt.
Wenn du sagst, man muss zusätzlich 24 Volt manchmal legen, wie viel Volt geht denn dann über diese grüne?
Über die grüne Busleitung hast du, KNX geht so, ist so um die 30 Volt.
Ah, okay, okay.
Und die 24 Volt hast du dann bei vielen Geräten nochmal als Hilfsspannung. Teilweise haben dann schon die Spannungsversorgung einen Hilfsspannungsausgang, dass du kein extra Gerät brauchst. Manchmal setzt man dann extra an, es kommt immer so darauf an, was man alles an Last da dran anschließt.
Okay, gut. Also wir haben mehr Kabelstrecken, die müssen wir dementsprechend jetzt schon einplanen. Wahrscheinlich hier und da noch ein bisschen mehr schlitzen, als wir es bisher vielleicht gemacht haben. Dafür muss ich aber nicht unbedingt sozusagen die grüne Datenleitung, ich muss die nicht bis zur Steckdose legen und ich müsste sie auch nicht bis zur Glühbirne legen. Sondern eigentlich genau. Nur bis zum Lichtschalter, zum Bewegungsmelder. Okay, okay. Gut, ja, dann das würde ich, glaube ich, hinbekommen. Das ist dann aber ganz gut, dass wir tatsächlich halb-halb da oben machen. Also eine Seite verkabelt, weil wir haben bei der anderen Seite so ein bisschen das Problem, das ist hier so ein altes Industriegebäude mit sehr großen Betonsäulen. Durch die kommst du eigentlich fast gar nicht durch, da musst du immer drum rum. Und von daher kommen wir gar nicht mit so einem riesen fetten Kabelstrang, glaube ich, in die hinteren Büros. Wenn ich da jetzt kabellos arbeiten möchte, aber trotzdem KNX, gibt es dann einen kabellosen KNX-Standard sozusagen, mit dem ich sagen kann, hier bin ich jetzt mit meiner Datenleitung nicht angekommen, aber ich möchte diesen Lichtschalter trotzdem wireless in KNX haben?
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema mehr Kabelaufwand. Mhm. Ich würde das sogar so ein Stück weit relativieren. So viel mehr Kabelaufwand ist es am Ende gar nicht.
Okay.
Wenn ich jetzt in so ein typisches Bürogebäude denke, habe ich in der Regel auch schon eine separate Zuleitung für Steckdosen und eine separate Zuleitung für die Beleuchtung.
Das stimmt, ja.
Es kann halt höchstens sein, dass du zwei Adern mehr am Ende in der Leitung hast. Also statt einer dreiadrigen Leitung hast du dann eine fünfadrige Leitung, um mehr schalten zu können.
Okay.
Das an der Stelle mal so ein bisschen zu relativieren. Du sprichst gerade das Thema Funk an. Da gibt's eine Lösung in KNX, nennt sich KNX-RF. Mhm. Radio Frequency, dafür steht das Ganze. Und das kannst du auch an deine normale grüne Busleitung oder an die Geräte von der grünen Busleitung kannst du die mit kombinieren.
Ah, da cool.
Gibt es dann so einen kleinen Medienkonverter, der wandelt Funk in die grüne Busleitung um und ja, am Ende kannst du dann die beiden Welten miteinander verheiraten.
Ah, sehr gut. Wo wir gerade beim Thema Welten verheiraten sind. bei uns hier im Erdgeschoss haben wir ja das Wireless-System von Jung Home im Einsatz. Und auf der Messe, ich weiß ja, du hast auch ein bisschen Jung Home-Erfahrung und Jung-Erfahrung. Da ging es darum, dass es tatsächlich eine Art Schnittstelle von Jung Home zu KNX gibt. Also hätte ich nachher die Möglichkeit, sozusagen in einer Visualisierung, in einer Steuerung, sowohl auch unser Erdgeschoss-Studio mit seinen Jung Home-Geräten als auch KNX oben zu steuern.
Genau, also du sprichst an, das hat man ja ganz häufig mal, dass man vielleicht mit irgendeiner Funklösung angefangen hat, vielleicht wenn man zum Beispiel auch noch in Miete gewohnt hat, hat dann mit irgendwelchen Funklösungen angefangen und will die, fängt jetzt an zu bauen oder will KNX einbauen und will das dann miteinander vernetzen. Da gibt es oftmals, dadurch, dass es eben so viele Hersteller sind, schon Gateways, die ich dafür nutzen kann, um jetzt konkret bei dir im Fall von Jung Home mal zu bleiben. Jung hat an der Stelle ihren Visualisierungsserver, also der wird genutzt für die App, für Logiken, für ja Zeitschaltuhren etc. Da gibt es eben die Möglichkeit, als Schnittstelle Jung Home mit anzubinden. Und dann hast du quasi deine Jung Home-Taster und kannst dann darüber auch KNX-Aktoren etc. ansteuern.
Jetzt hast du ja gerade diesen jungen Visualisierungsserver angesprochen. Wie ist denn das generell? Brauche ich jetzt unabhängig davon, dass ich Jung Home mit integrieren möchte, brauche ich ein Gehirn sozusagen? Also ich kenne es ja sonst bei Smart Home hier, da habe ich meinen Raspberry Pi mit einem Home Assistant drauf und der steuert irgendwie die ganzen Automationen und Logiken. Wie ist es dann in so einem KNX-Schrank? Ich habe meine Aktoren, aber was ist das Gehirn sozusagen?
Das ist das Schöne in KNX, es gibt kein Gehirn. Ah. Es gibt nicht das eine Gehirn, um das mal so zu sagen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, bei dir in dem Fall installiert man KNX zentral. Das heißt zwar, die Aktorik sitzt in der Verteilung, aber die Logik, also die Intelligenz, ist bei KNX grundsätzlich dezentral. Das heißt, jedes Gerät hat so ein bisschen Intelligenz. Das heißt, der Taster wertet seinen eigenen Tastendruck aus, weiß, er soll das Licht einschalten oder die Jalousie fahren oder was auch immer. Mhm. Und der Aktor hat so ein bisschen seine Intelligenz, weiß zum Beispiel, nach 30 Sekunden soll das Licht ausgehen etc. Das heißt, der Vorteil ist, sollte jetzt zum Beispiel mal ein Taster ausfallen, funktioniert der Rest der Anlage immer noch. Sollte ein Aktor ausfallen, geht der Rest der Anlage immer noch. Das Einzige, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen das Herz einer KNX-Anlage, ist die Spannungsversorgung. Klar, wenn Strom weg ist, dann hast du ein Problem.
Aber steuere ich dann, wenn ich jetzt das Ganze einrichte, stelle ich mir das jetzt ja so ein bisschen vor, ich muss wahrscheinlich irgendwie im Browser eine IP-Adresse ansteuern, kriege dann irgendwie eine Art Interface. Oder ist es eine App mittlerweile? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall steuere ich dann egal welches Gerät an oder gibt es dann doch sozusagen immer so das erste Gerät, das am besten sozusagen die erste Adresse ist, die ich ansteuern muss?
Geht es ja jetzt um die Inbetriebnahme oder um die Bedienung?
Inbetriebnahme und dann irgendwie soll noch was geändert werden. Keine Ahnung. Ich sag mir, es ist Winter, ich will die Außenwerbung, soll eine andere Zeitschaltuhr zum Beispiel haben oder so.
Sind im Prinzip zwei verschiedene Fälle. Also Thema Inbetriebnahme und ich ändere was von der Programmierung her an den Geräten, läuft, wie gesagt, über die ETS. Das ist eine reine Windows-Anwendung. Mhm. So ein bisschen, ja, da wird häufig mal geschrien, so Apple wäre auch ganz nett, gibt's aktuell leider nur für Windows.
Oh, okay, ja, gut zu wissen. Für mich hier als Mac-Anwender, also darf ich wieder irgendwo einen Windows-Rechner herkarren?
Ja, ich habe gehört, mit Parallel soll das eigentlich ganz gut funktionieren.
Ah, okay, sehr gut, ja.
Da nutzt du im Prinzip die Software, verbindest dich entweder per USB-Kabel mit der KNX-Anlage, da gibt's dann so ein extra Bauteil dafür, ein USB-Interface. Oder in deinem Fall, ich meine, wenn du den jungen Visu-Server verwendest, der müsste das auch schon können, dass du über IP dann die Anlage programmierst. Der hat das, glaube ich, mit drin. Dann brauchst du kein extra Gerät und dann verbindest du dich über die ETS mit deiner KNX-Anlage und programmierst dann da im Prinzip jedes Gerät individuell.
Okay. Also diese ETS-Software läuft quasi immer nur in dem Moment, wo ich konfigurieren muss. Und danach muss die nicht auf einem Server dauerhaft irgendwas organisieren und auslösen, sondern es speichert quasi mein Lichtschalter speichert, er soll um 18 Uhr das Licht ausschalten, für sich sozusagen.
Genau, richtig. Du hast in der ETS hast du eine Datei, eine Projektdatei, da sind die ganzen Konfigurationen drin. Und jedes Gerät lädst du aber individuell runter.
Ah, okay, cool. Ja, okay, das ist dann echt anders, ja.
Genau, das ist so, jetzt wenn man andere Lösungen kennt, jetzt gerade Home Assistant hast du angesprochen, da wenn ich da natürlich alles über die Automation direkt in Home Assistant mache, wenn Home Assistant steht, geht auch keine Automation.
Ja.
Gibt natürlich auch noch andere Wege, aber jetzt mal um bei dem klassischen Fall zu bleiben. Ja. Jetzt sagtest du Zeitschaltuhr ändern, das wäre dann zum Beispiel so ein typischer Fall, da gehst du über die Visualisierung ran, also der junge Visu-Server ist nicht einfach nur eine Software, sondern es ist wirklich eine Hardware, die dann auch in der Verteilung mit drin sitzt und der schickt dann letzten Endes die Befehle drauf, ist so ein bisschen der Mittelsmann dann zwischen dir, dem Handy und der KNX-Anlage.
Okay, da hätte ich dann sozusagen ein App-Interface, weil ich den Visu-Server benutze und der gibt mir dann komfortabel die Möglichkeit sozusagen das zu ändern, ohne dass ich extra die Windows-Software nehme, mich ins System anschließe sozusagen und in die Grundkonfiguration wieder reingehe der einzelnen Geräte.
Naja, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden. Also über eine Visualisierung kann ich nicht die Konfiguration machen, die ich in der ETS auch machen kann. Also jetzt beispielsweise Geräte neu verbinden, mit anderen Funktionen belegen. Aber jetzt so ein typischer Fall von der Zeitschaltuhr. Die habe ich meistens in der Visualisierung mit drin. Das ändere ich dann in der Visu.
Wenn wir jetzt in unserem Coworking-Space sozusagen Untermieter haben, die haben dann also ihr Büro und wollen da für sich Sachen ändern. Wie ist das User-Management aufgebaut? Wie kann ich jetzt einem Nutzer, der sozusagen vielleicht eingeschränkt sozusagen nur sagen, du darfst alles in deinem Raum, kannst du meinetwegen alles umprogrammieren und ändern, aber auf die anderen Sachen kommt er gar nicht rauf. Geht sowas?
Ist schwierig. Also ich sag mal jetzt wirklich, wenn wir sagen, der will den Taster umprogrammieren, dass er da jetzt andere Funktionen drauflegt, das geht so in der Form erst einmal nicht. Mhm. Also er kann jetzt nicht den, dann müsstest du wirklich die Projektdatei hergeben und das willst du bei Untermietern eigentlich nicht. Ja. Was dann wiederum geht, ist zum Beispiel, je nach Viso-Server, dass du verschiedene Benutzerkonten hast, jeder mit seinen eigenen Berechtigungen, was er in der Viso bedienen kann, was er an beispielsweise an Zeitschaltuhren ändern kann, etc. Und dann noch so eine dritte Variante ist das Thema Szenen. Ich will das jetzt gar nicht zu ausführlich machen. Szene heißt letzten Endes einfach nur, ich rufe einen fertigen Zustand ab. Also jetzt beim Büro zum Beispiel, ich habe die Szene arbeiten, dann fährt die Jalousie runter und das Licht dimmt auf 50%.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich die Geräte so parametriere, dass es der Nutzer am Ende selbst überschreiben kann, diese Szenen. Also er stellt sich die Szene dann ein, drückt lange auf eine Taste und dann ist die darauf abgespeichert.
Ah, cool. Also wenn er quasi weiß, irgendwie bei dem Taster ist der rechte obere Button, ist die Arbeitsszene, dann er möchte das anders haben, dann ändert er die Dimmung seiner Lampe, wie er es haben möchte, hält wieder gedrückt, so ein bisschen wie früher bei so Fernbedienung anlernen oder sowas, einfach lang gedrückt halten und dann überschreibt man das, okay.
Genau, richtig. Er stellt sich quasi den Zustand ein, den er dann immer wieder abrufen will über diese Taste.
Das ist cool. Das ist echt sehr komfortabel. Das hätte ich gern bei so anderen kabellosen Smart-Home-Lösungen. Das wäre echt mal praktisch. Ja, cool. Dann noch ein Ding. Genau dieses Externe haben irgendwie Zugriff drauf. Auf dem LTFA habe ich nämlich auch hier und da das Thema KNX Secure gelesen. Inwiefern ist denn eine KNX-Installation sicher gegen Angriffe von außen? Ich habe jetzt ja nicht per se eine Internetleitung, die wahrscheinlich an mein KNX-System angeschlossen ist. Also so richtig von außen komme ich wahrscheinlich nicht rein. Aber wie ist es, wenn sich jetzt jemand hier quasi hinsetzt und stöpselt sich ins LAN ein oder so? Kann der direkt irgendwie mein System manipulieren, nur weil der die Windows-Software drauf hat?
Ich hole da mal ein bisschen weiter aus. Also Thema KNX, wie gesagt, ist ja vor 30 Jahren gestartet. Da hat man an dieses Thema Verschlüsselung noch gar nicht großartig gedacht. Das heißt, grundsätzlich, KNX war nie verschlüsselt. Jetzt ist es aber so, es hat sich natürlich, die Zeit hat sich weiterentwickelt und entsprechend mussten sich auch die Technologie drauf anpassen. Es gibt die Möglichkeit, KNX zu verschlüsseln. Da wird so ein bisschen unterschieden. Du sagtest gerade, naja, ich habe ja in der Regel KNX nicht an Netzwerk. Ich würde sagen, in 90% der Anlagen ist das wahrscheinlich schon der Fall.
Okay.
Vor allem im klassischen Einfamilienhäuschenbereich, weil ich eben einen Visualisierungsserver habe, der dann letzten Endes irgendwo meine Brücke ist zwischen Netzwerktechnik und KNX. Mhm. Und da ist meine Empfehlung immer, zumindestens die IP-Seite zu verschlüsseln. Also alles das, was auf der Netzwerkseite sitzt, da gibt's KNX IP Secure. Das sind dann eben entsprechende Geräte, die die Netzwerkseite verschlüsseln. Da brauchst du ein Passwort etc. Und dann gibt's noch die Möglichkeit, du sagtest jetzt, naja, wenn aber jemand im Büro sitzt und sich an die grüne Busleitung anklebt, ist ja durchaus eine berechtigte Möglichkeit, dass jemand so eine USB-Schnittstelle hat, schließt sich an und fängt dann einmal so ein bisschen Spaß zu haben.
Ja.
Das decke ich mit dem Thema IP-Security nicht ab. Da gibt es dann KNX Data Secure. Und das ist dann wirklich die Verschlüsselung auch auf der grünen Busleitung. Da muss man so ein Stück weit drauf achten, was für Geräte verwendet man. Da sollte man dann eben drauf achten, wenn man das haben will, dass auch die grüne Busleitung verschlüsselt ist, dann eben nur KNX Secure Geräte einzusetzen.
Okay, aber das bedeutet, das ist eine neuere Sache. Das kommt jetzt erst oder ist in den letzten paar Jahren gekommen. Wenn ich jetzt aber in einem Hotel bin von vor 10 Jahren gebaut und die haben irgendwie, ich glaube, Hotels haben relativ viel, wahrscheinlich keine X-Steuerung im Einsatz, könnte ich quasi Schalter raus, gehe an die grüne Leitung ran und mit der Windows-Software direkt loslegen, oder wie?
Also wir wollen jetzt natürlich keinen irgendwie für
das wollen wir jetzt nicht ermutigen hier.
Ermutigen. Aber ich sag mal, ja, grundsätzlich, wenn ich das ganz ursprüngliche KNX habe, ohne irgendwelche solchen Mechanismen, würde das grundsätzlich funktionieren. Es gab dann in der Zwischenzeit auch solche Blockierer, das waren Geräte, die hast du reingesetzt, die haben im Prinzip sämtliche Telegramme, die von irgendeinem PC sind, blockiert. Das gibt's dann teilweise auch schon.
Ja.
Das Thema Secure Ja, das, man hat es jetzt auf den letzten Messen gesehen, das kommt immer mehr. Also ich sag mal, spätestens würde ich mal so tippen, in 3, 4 Jahren kriegst du keine neuen KNX-Geräte mehr ohne das Thema Secure.
Ja, ich glaube, bei Jungen hieß es auch, 80% irgendwie sind sie schon auf Secure, genau. Und es soll 100% werden, genau. Genau, nochmal zu dem KNX-Schaltschrank zurück. Also ich habe quasi meinen normalen Sicherungskasten. Ich muss mir so einen KNX-Schrank vorstellen, ungefähr selbe Größe wie so ein Sicherungskasten, am besten dann direkt daneben, oder? Der hat dann auch so eine Hutschiene und da kommen die Komponenten drauf?
In der Regel ist das sogar kombiniert. Also du hast dann einfach nur, wenn man sich zu Hause vorstellt, so eine kleine Unterverteilung wie aus der Wohnung, den hast du dann entsprechend einfach größer, doppelt so groß, je nachdem, was da alles an Geräten am Ende rein muss. Aber das ist am Ende ein Gehäuse, wo alle Geräte dann drin sitzen, also sowohl die Sicherungen, die KNX-Geräte etc.
Okay, cool. Ja, ich glaube, unser ist schon relativ voll, unser Sicherungskasten, von daher wird es wahrscheinlich ein zweiter werden.
Das ist meistens das Problem, die Schränke sind immer zu klein.
Ja.
Also aus Technikersicht sowieso.
Und wenn ich jetzt konkret also planen will, dann sind sowas wie smarte Steuerung für eine schaltbare Steckdose, ist wahrscheinlich echt so ein Standardmodul, kriege ich wahrscheinlich von zig verschiedenen Herstellern. Dann Lichtsteuerung. Wir werden mit unseren Partnern, die wir hier für den Kanal haben, Videos zeigen wollen, Produkte zeigen wollen, viel auch das Thema DALI haben. Kriege ich DALI mit KNX verheiratet?
Ja, total easy. Also das ist auch, da gibt's keine Ahnung, wie viele Hersteller die Gateways für das Thema DALI und KNX anbieten. Cool. Also das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Schaltaktoren sind auch Standardgeräte. Also ich sag mal, den Großteil, den du in einem Büro an Funktionen abdecken willst, jetzt gerade auch bei euch, da wirst du eine riesen Auswahl haben an Herstellern am Ende.
Okay, cool. Sehr gut. Ich würde fast sagen, dann wäre für mich jetzt ja der nächste Step eigentlich wirklich in die konkrete Planung zu gehen. Listet man dann, wenn ich jetzt sagen wir mal, du bist mein Berater für den nächsten Step. Wir sagen irgendwie nächste Folge, die wir machen, treffen wir uns, um wirklich konkret sozusagen eine Bestellliste oder so zu machen. Wie liste ich es dann jetzt am besten auf, auch wenn ich jetzt mit einem anderen Elektriker zusammenarbeiten würde, der irgendwie bei mir die KNX-Installation macht? Ich sag am besten mit Grundriss irgendwie, ich brauche pro Raum diese smarten Funktionen und würde dann dementsprechend im nächsten Step mit dir planen, welche Aktoren holt man dafür und wie muss alles auch wirklich verkabelt werden sozusagen oder wie ist so der Vorgang da?
Ja genau, so typischerweise wäre jetzt deine Aufgabe, ich sag mal eine Art Raumbuch zu erstellen, also wo du einfach mal die einzelnen Räume durchgehst und dir überlegst, okay, was für Funktionen hättest du denn da ganz gerne? Also jetzt gerade in so einem Büro überlegst du dann dir, okay, wie viele Beleuchtungskreise brauche ich am Ende oder hätte ich ganz gerne? Ist da eine Jalousie, die gesteuert werden muss? Steckdosen, wie viele brauchst du da am Ende? Das ist ja so ein Stück weit das, was du dann am Ende entscheiden musst. Und dann wird man in einem nächsten Gespräch dann gucken, okay, was kommt da jetzt als Liste, als Summe an Funktionen am Ende raus und basierend dann darauf entsprechend die Hardware raussuchen.
Wenn so Steckdosen schaltbar gemacht werden sollen, ist das dann immer wirklich ein Aktor pro Steckdose oder sind das dann so, die haben dann 8 Ausgänge oder sowas und können ganz viele verschiedene schalten?
Genau, also wenn du das Ganze in die Verteilung einbaust, den Schaltaktor, dann hat er in der Regel, ich glaube, die gibt es inzwischen bis 24 Fach mindestens, ich glaube sogar 32-fach. Also da hast du ganz viele Kanäle dann, die du an einem Gerät bedienen kannst.
Cool.
Das ist dann immer so eine Philosophiefrage, wie viele Kanäle will ich jetzt an einem Gerät oder von einem Gerät abhängig machen.
Klar. Okay, dann ist das also meine Hausaufgabe als nächstes. So ein wie hast du es genannt? Ein Pflichtenheft? Nee.
Ja, quasi ein Pflichtenheft. Nee, ein Raumbuch im Prinzip.
Ein Raumbuch, genau. Okay, dann mache ich ein Raumbuch fertig. Schreibt da auf, was wir für Anforderungen haben, auch wo wir vielleicht DALI einsetzen werden, wo wir in welchem Raum es auch eher die Wireless-Lösung sein müsste und wo es die kabelgebundene Lösung sein muss. Okay, cool. Was sind so deine Highlights, die du empfehlen würdest, jetzt wo man gerade an dem Punkt ist, das eh noch komplett frisch zu planen, wo du sagst, das sind irgendwie coole Automationen, die mega gut funktionieren oder das ist ein mega cooles Control-Interface, das irgendwie an die Wand kann, was irgendwie für jeden Anfänger es total einfach macht, das Ganze smarte zu steuern, weil ich finde, da sieht man ja oft auch echt schlimme, gerade finde ich im KNX-Bereich, Interfaces, wo man das Gefühl hat, das ist auch sehr Informatiker-Denke hier. Gibt es da so ein paar Highlights, ein paar Tipps, wo du sagen würdest, guck dir das mal an und mach dich da mal schlau, ob du das so haben willst?
Das Schöne ist, du hast ja mit Jung Home auch schon mal so ein bisschen getestet, was ist am Ende alles möglich, und jetzt hast du in Canix noch mal mehr Möglichkeiten. Jetzt bist du in einem Coworking Space unterwegs. Das heißt, da wechseln die Personen. Die sind nicht zwingend, ja, die nächsten 5 Jahre da oben drin, oder es sind mal unterschiedliche Personen in den Räumen drin. Mein Tipp, so einfach wie möglich halten. Klar, Displays und Touch-Displays, die sehen geil aus, keine Frage. Und da kannst du 1000 Seiten drauf machen, aber da blickt am Ende kein Mensch mehr durch. Also das Ganze möglichst einfach halten, vielleicht ein Vierfachtaster höchstens, sauber beschriften dann vor allem in dem Fall. Und vor allem Präsenzmelder. Also das ist wirklich mein persönlicher Tipp. In jedem Raum einen entsprechenden Präsenzmelder vorsehen, weil darüber kannst du nicht nur jetzt klassisch, wie man denkt, das Licht ein- und ausschalten. Darüber kriegst du zum Beispiel, klar, du kriegst raus, ist jemand in dem Büro, kannst entsprechend davon zum Beispiel die Jalousien automatisch fahren, weißt, ob du heizen oder kühlen musst, etc. Also das ist sowas, was ich auf jeden Fall berücksichtigen würde.
Okay, bedeutet also dafür schon mal auf jeden Fall irgendwie an der Decke Datenleitung planen, dass überall ein Sensor pro Raum sitzen kann.
Genau, die Busleitung. Das ist ja wieder das Schöne, das kannst du durchschleifen. Also du gehst vom Taster dann an die Decke, springst in den nächsten Raum und so weiter und so fort. Cool.
Ja, wir haben ja auch auf der Altefa von Steinl so einen supergeilen neuen Präsenzmelder gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Ding auch schon gesehen hast. Der würde ja sogar in einem Coworking-Space, könntest du dann sagen, wer an welchem Schreibtisch oder ob gerade ein Schreibtisch besetzt ist und ob die Person von dem Schreibtisch irgendwo anders hingeht und so. Total abgefahren.
Ja, also genau.
Für Automatisierung sind mir da gleich irgendwie 500 Ideen gekommen.
Ja, genau. Also dieses Thema, da kann man sich total drin verlieben. Also das ist definitiv und total austoben. Aber am Ende, der Nutzer, der am Ende ja damit leben muss, für den soll es möglichst einfach sein. Deshalb sage ich, klar, so ein Display oder so ein 10-fach-Taster mit schönem Display sieht vielleicht ganz nett aus, aber für jemanden, der das nicht täglich bedient, für den sollte es am Ende doch möglichst einfach sein. Also am besten eine Taste, da wird dann eben diese Szene, ich fange jetzt an zu arbeiten, abgerufen, dann schalten sich die Steckdosen ein, das Licht geht auf einen entsprechenden Wert etc.
Cool. Ist KNX eigentlich auch in dem Bereich im Einsatz, wenn es um Alarmanlagen oder auch jetzt so, wenn ich jetzt sonst sehe, so ein Google Home oder ein Home Assistant, da würde ich ja auch zum Beispiel meine Kameras mit integrieren, da würde ich einen Fensterkontaktsensor integrieren. Ist sowas in der KNX-Welt auch abgebildet und vorgesehen oder ist das eher dann separat?
Also eine richtige Alarmanlage, wo es dann auch um das Thema VDS-Zertifizierung etc. geht, das gibt's so in der Form in KNX nicht. Es gibt so 1-2 Alarmanlagen, die haben dann eine Schnittstelle zu KNX. Was du aber natürlich machen kannst, ist, du kannst die Präsenzmelder oder auch, das würde ich jetzt vielleicht sogar weniger machen, aber das Thema Fensterkontakte kannst du über KNX zum Beispiel mit abdecken und die dann auf eine eigene Logik mit aufschalten. Kameras wäre dann wieder ein Thema für den Visualisierungsserver, den würdest du damit einbetten.
Ah, okay, der wäre dann eine Schnittstelle, wo sowas sogar funktionieren würde.
Darüber kriegst du zumindest die Kameras, sag ich mal, in der Viso auch mit eingeblendet. Inwiefern da jetzt konkret Alarme generiert werden können, das weiß ich jetzt beim jungen Server nicht genau, ob das funktioniert. Da muss man tatsächlich teilweise im Einzelfall gucken.
Okay, ja, cool. Also als nächstes gucke ich mir auf jeden Fall mal diesen jungen Viso-Server an, weil ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie diese Visualisierung überhaupt aussieht. Also was für ein Interface ich da habe. Ist das sehr nah an dem, was ich jetzt irgendwie von einem HomeKit kenne? Oder ich meine, bei Home Assistant habe ich ja auch die Möglichkeit, zig verschiedene Sachen zu machen. Ich habe bei mir zu Hause zum Beispiel dann einen 3D-Floorplan gemacht, wo auch die Lampen an- und ausgehen und so weiter, wenn sie im Haus an- und aus sind. Ob sowas dann irgendwie bei Visualisierungsserver sind, das die Bilder, die ich so im Kopf habe. Deswegen, das schaue ich mir als nächstes an.
Geht im Prinzip in die Richtung. Also das Thema Home Assistant ist ja auch im KNX-Kontext super interessant. Gibt eine super Schnittstelle, die auch stetig weiterentwickelt wird. Da muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich auch bin ein riesen Home Assistant-Fan, habe es auch selbst im Einsatz und habe auch genügend Videos dazu, wie man das mit KNX verbinden kann. Aber jetzt gerade, wenn ich im gewerblichen Kontext damit unterwegs bin, wo es jetzt nicht um das Thema, ich will damit rumspielen und habe da meinen Spaß auch dran, sondern am Ende geht es darum, es muss vernünftig funktionieren, ich brauche da Support von einem Hersteller etc., da ist Home Assistant vielleicht nicht die beste Wahl. Und da du jetzt eben gesagt hast, du hast schon Jung Home im Erdgeschoss und Jung jetzt eben die Schnittstelle auch entsprechend entwickelt hat, wäre das eben eine Überlegung wert, sich den mal anzuschauen. Aber auch da gilt wieder, über 500 Hersteller in KNX, am Ende kannst du gucken, was gefällt dir am besten.
Klar, aber das ist ja das Coole. Dann kann ich irgendwie von Steinl den Präsenzmelder nehmen und kann den kombinieren irgendwie mit einer Dali-Leuchte von LEDVANCE und all drum und dran. Cool, also ich kann echt eigentlich in alle Richtungen gehen. Könnte ich sogar auch Meta-Komponenten mit in KNX einbinden oder ist die Brücke noch nicht da?
Die Brücke existiert auch schon. Cool. Also das geht auch. Wahnsinn. Es gibt kaum Protokolle, die sich nicht irgendwie in KNX integrieren lassen. muss man an der Stelle mal so sagen.
Mega spannend.
Also gerade jetzt im typischen Gebäudekontext, ne?
Ja. Cool. Ich glaube, dann für den ersten Auftakt habe ich jetzt genug Input gekriegt. Ich glaube, unsere Zuschauer auch. Ich muss jetzt erstmal meine Hausaufgaben machen und mein Raumbuch erstellen. Und muss auch mal gucken. Ich hoffe, dass wir dann kabelmäßig schon genug bestellt haben. Eventuell müssen wir sonst noch bei Datenleitung noch mal ein bisschen nachlegen. Weil ich glaube, die Sensoren habe ich bisher noch nicht so in meiner Planung drin gehabt. Aber das kriegen wir da auch noch unter.
Mit Sicherheit.
Sehr cool.
Ich hoffe, es war nicht zu technisch und ich konnte euch abholen.
Oh, ich glaube schon. Also ich denke, jeder, der das Video bis zu diesem Punkt geguckt hat, ist eh gerade sehr konkret daran interessiert, in die KNX-Welt mal einzutauchen. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwann das vielleicht sogar als so ein bisschen Podcast oder sowas, das mal machen, noch mal zusammen. Vielleicht auch mal, ich kenne auch viele, die, wenn ich über KNX rede, dann sagen, nee, lieber Homematic IP würde ich eigentlich ganz gerne drauf setzen oder dann doch lieber Meta und Jung Home und solche Sachen. Vielleicht kann man das mal so mal nebeneinander stellen und mal Vor- und Nachteile, weil manchmal, gerade wenn ich dann jetzt KNX-Funklösung auch haben kann, verschwimmt dann ja auch so ein bisschen der Vor- und Nachteil der einzelnen Produkte.
Ich wollte gerade sagen, vor allem, wenn das ein Thema ist, womit man sich jetzt nicht alltäglich beschäftigt und steht dann irgendwann mal vor der Frage, was für eine Lösung will ich jetzt haben? Ja, viel Spaß sich dabei, damit zu beschäftigen. Ne? Das ist definitiv ein Thema, absolut.
Ich meine, jetzt bist du die KNX-Koryphäe, aber wenn du jetzt morgen ein Haus bauen würdest, wäre es für dich auf jeden Fall immer klar, selbst Privathaus, würdest du alles KNX machen?
Das Fundament an der Stelle auf jeden Fall mit KNX, einfach weil es sich seit 30 Jahren bewährt hat und nichts spricht dafür, dass es in den nächsten 30 Jahren anders aussehen wird. Eher im Gegenteil, wenn man sich die letzten Messen mal so anguckt. Und dann hat man auf jeden Fall ein Fundament, was super funktioniert. Und wenn man selbst Lust hat, so ein bisschen mal mit Zigbee, Z-Wave etc. Meta rumzuspielen, dann kann man immer noch einen Home Assistant dazuschalten. Ich meine, genau so würde ich es auch machen.
Und wenn du jetzt jemanden hättest, der keinen technischen Zugang bisher zu KNX hatte, sich da gar nicht mit auskennt, und der steht vor der Entscheidung, soll er jetzt sich da eine Amazon Alexa und ein paar smarte Schalter reinpacken oder doch auf sowas wie KNX gehen? Würdest du es trotzdem empfehlen oder würdest du sagen, es ist eine Hürde, die für viele erstmal zu hoch ist?
Es mag sein, dass es am Anfang erstmal eine Hürde ist, gerade weil ich es eben nicht mal eben so schnell bei Amazon bestellen kann. Aber man muss sich ja so ein bisschen die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt baue oder mich dazu entscheide, ich will jetzt eine Smart-Home-Lösung haben, dann ist das ja nichts, was ich irgendwie in 5 oder 10 Jahren wieder rausreißen will, weil sich die Technik geändert hat, sondern das sollte langfristig auch funktionieren. Und da ist meine persönliche Meinung einfach, da fahre ich mit KNX am sichersten. Und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, KNX mit Meta zu kombinieren oder mit anderen Protokollen, die da in Zukunft noch so dazukommen. Das hat sich ja gezeigt, jetzt kam Meta frisch dazu und es gibt aber eben schon die Schnittstellen, um die Welten miteinander zu verbinden.
Jetzt hast du nochmal was Interessantes gesagt, man kann es nicht einfach so bei Amazon bestellen. Wie ist denn der Zugang sozusagen zur KNX-Welt? Alles über meinen Elektriker wahrscheinlich, oder?
Ja, also es gibt inzwischen auch oft den Ansatz, dass zum Beispiel der Elektriker macht die Elektroinstallation und wenn ich selbst so technisch versiert bin und selbst damit auch das Ganze programmieren will, dann findet man da häufig mal auch die Möglichkeit zu sagen, okay, du installierst das Ganze und ich mache dann die Programmierung. Das geht ganz häufig. Bei Voltus, nur mal als Beispiel, kann man auch das Material bestellen. Also da gibt es schon die Online-Shops, wo man KNX-Komponenten beziehen kann. Das ist halt jetzt nicht das Typische, was man auf Amazon bestellt. Aber ich sag mal so, dieser Einstieg, wenn ich jetzt noch nie was von KNX gehört habe, wäre tatsächlich als erstes mal zum Elektriker zu gehen oder zu einem Systemintegrator.
Ah, cool. Aber dann würde ich sagen, ist das eigentlich die Herausforderung für unseren Steckerchecker-Online-Shop, da auch bald eine KNX-Kategorie anzubieten. Und dann könnt ihr die Sachen direkt einfach bei uns beziehen.
Genau.
Ja, cool. Wunderbar. Ich denke dir, ich glaube, lass uns hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Ich mache meine Hausaufgaben und dann mal sehen. Wir haben ja einiges auf dem Produktionsplan, wie schnell ich das schaffe. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie in 14 Tagen oder in 3 Wochen oder so, sonst nochmal wieder das nächste Update quasi zu machen. Am besten wieder so in dieser Form. Das hat ja echt gut funktioniert. Und dann können wir konkret in die Bestellung quasi übergehen. Und dann werde ich unseren Elektriker losschicken, das alles zu besorgen.
Ich würde noch sagen, wenn die Zuschauer irgendwie Fragen haben oder so, gerne in die Kommentare schreiben, da schaue ich auch rein.
Auf jeden Fall, genau. Gerne direkt hier unter das Video alles schreiben, was ihr zu KNX wissen wollt. Und guckt euch natürlich auch Torbens Kanal an, der ist hier direkt unter dem Video verlinkt. Und ich glaube, du hast auch sogar Online-Kurse, oder? Für Leute, die sich einarbeiten wollen ins Thema.
Richtig, ich habe Videokurse zum Thema KNX. Da fange ich wirklich bei den Grundlagen an. Auch dann weiter aufbauen zum Thema Carnix und Home Assistant, weil das ja auch dann wieder ein Riesenfeld ist, was eigenes für sich, da einen eigenen Videokurs und dann noch so zu ein, zwei anderen Themen Modbus und auch DALI beispielsweise.
Cool, perfekt. Verlinken wir auch direkt hier drunter. Checkt das aus, wenn ihr in die KNX-Welt genauso wie ich jetzt neu einsteigen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Steckerchecker, dann verpasst ihr es nicht. Abonniert bei Torben, dann verpasst ihr da auch nichts. Und wir sehen uns hier bald wieder. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.
Ciao.